Anfang Mai ist eine wichtige Schulung für Julia und mich in Schloss Hof.
Tatsächlich?
Ja. Sibylle Wimmer erklärt, was man gegen den hohen Zahn machen kann. Und meine Portionen sind ja wirklich immer viel zu klein.
Denn Sir, es geht um die hohle Seite und nicht um den hohlen Zahn. Und damit eher um Sport als ums Fressen.
Verstehe. Na dann habe ich eher doch keine Zeit.
Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle Pferdeverrückten. Mit Julia Kistner und den drei Welchis. Liebe Sibylle, ich freue mich natürlich, dass du wieder auf Trab bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ja, ich freue mich natürlich auch sehr, dass du die weite Reise vom hohen Norden auf dich nimmst und in den tiefen Osten Österreichs fährst, zu uns ins wunderschöne Festschloss Schloss Hof, vom 10. bis 12. Mai einen sehr exklusiven Kurs bietest in Sitzschulung und Gymnastisierung auf dem Pferd und sogar auf der Matte. Es soll wirklich noch Hörerinnen von Podcast auf Trab geben, die später dazu gestoßen sind, die dich noch nicht kennen. Also vielleicht kannst du dich ganz kurz selbst vorstellen und vor allem auch deine Trainingsweise.
Ja, ich bin Sibylle Wimmer. Ich bin tatsächlich aus dem hohen Norden Deutschlands. Ich bin allerdings viele Monate im Jahr in meinem Wohnwagen mit meinem Hund unterwegs und bin sehr viel auch in Süddeutschland, in Österreich, manchmal auch in der Schweiz, eben auch viel im Süden unterwegs. Deswegen komme ich gerne hierher und auch immer mal wieder hierher. Ja, ich bin jetzt das erste Mal zu euch eingeladen. Das ist natürlich eine Ehre, wenn man in so einem Schloss mal unterrichten darf. Also das finde ich schon mal toll, wobei ich schon mal in einem Schloss Unterricht gemacht habe, aber nicht so ein schickes. So, also mit anderen Worten, ich freue mich sehr. Ich selber bin mein Leben lang fast schon immer Reitlehrer gewesen. Also ich hatte einen sehr frühen Reitlehrer, der das erkannt hat, dass ich das gerne mache und dass ich wo ganz gut erklären kann. Und so, dass ich mit reinem Gewissen sagen kann, seit ich 16 bin, gebe ich immer wieder Unterricht. Habe das natürlich dann etabliert, bin in Deutschland Reitlehrerin FN. Das ist das, was heute Trainer A FN ist. Und habe dann sehr viele Ausbildungen im Gesundheitssport, im therapeutischen Reiten gemacht. Ich bin Voltigierlehrer und habe dann vor 25 Jahren Philipp Karl kennengelernt. Und bin bei ihm in der Schule der Legerté Ehrenmitglied. Und ja, ich glaube, manchmal findet er gut, was ich auch mache. Also er findet jetzt zum Beispiel mein neues Buch vom Kosmos Verlag und sagt, oh, du schreibst den Menschen alles, was ich dir beigebracht habe. Das hat er sagt, er braucht kein Deutsch zu lesen, um das zu können, um an den Bildern zu sehen, dass ich das verarbeite. Ja, das ist tatsächlich so. Ich würde immer noch denken, dass ich eher Legerté unterrichte als FN. Aber ich würde meine Wurzeln nie kappen. Ich habe 30 Jahre tiefst deutsch-konventionell mit allen Höhen und Tiefen geritten. Nie Rollkur, nie sowas, sondern immer noch Richtlinienkonform, Genick ist höchster Punkt, Nase ist vor der Senkrechten. Also auf sowas wurde immer in meinem Umfeld Wert gelegt. Und ich kann tatsächlich switchen. Also ich kann zwischen den Reitweisen gut hin und her switchen. Ist aber auch meine Art. Ich würde nie jemand sagen, das, was ich mache, ist das einzig selig Machende. Mhm. Und insofern freue ich mich auf den Kurs. Gucken, was da kommt.
Ja, und was da kommt, also das ist eben auch eine Einführung in die Legerté Philipp Karl. Vielleicht kannst du, ich weiß, in einem Absatz kann man das nicht erklären, aber vielleicht kannst du kurz erklären, um was es denn eigentlich bei der Legerté geht.
Ich mache es mal ein bisschen anders. Ich würde euch ein bisschen mit auf die Reise nehmen, was bei mir so passiert ist.
Sehr schön.
Also, Legerté heißt Leichtheit. Er sagt ganz bewusst nicht Leichtigkeit, weil das ein bisschen was anderes ist. Das heißt, wenn wir von Zuglast reden, dann ist unser Wunsch, dass wir wirklich, also einen Zügel zu tragen, wiegt ja ungefähr je nach Zügel 500 Gramm, was man fühlt, was man in der Hand hat, weil man den Zügel trägt. Und in dem Moment, wo man den Kontakt zum Pferd hat, hast du eine gewisse Zuglast. Und die würde ich persönlich sagen, bei Philipp Karl im Idealfall geht die so Richtung Null im Sinne von, da ist der Kontakt aber wirklich auch nicht mehr. Und wenn man mal was machen möchte und einwirken möchte, bei Sitz und Schenkel, das wird oft vergessen, bei Sitz und Schenkel, die machen das, was sie gerade machen müssen, dann ist es uns eben sehr, sehr wichtig, dass wir nicht Richtung Bauch und auch nicht Richtung Brust oder sonst wohin, die Hand drücken, ziehen oder sonst was machen, sondern eben die Hand wird angehoben und wieder abgesenkt. Der Witz ist, in den 70er Jahren habe ich so reiten gelernt, aber da hieß es nicht Légèreté, da war es ganz normal reiten. Ich habe festgestellt, dass viele, viele Pferde in meinem Leben auf diese Reitweise mehr als positiv reagieren. Ich glaube, eines der größten Punkte ist, und das passt jetzt zu unserem Thema, weil das ja sicher auch in dem Kursthema mal wird, ist Thema Balance. Also Philipp spricht ganz bewusst von Balance horizontaler Art, also zwischen Vorhand und Hinterhand und lateral zwischen linker und rechter Schulter. Wenn ich jetzt taktlos Gelassenheit, Anlehnung, Schwung gerade richten, versammeln, dann kommt ja Schwung, Anlehnung, alles kommt und dann wird gerade gerichtet. Und ich glaube, dass in diesem Regelkreis der Schule der Légèreté es eben etwas anders ist, im Sinne von, es wird sehr viel mehr Wert darauf gelegt, dass das Pferd lernt, wirklich alle vier Füße so gleichmäßig wie möglich zu belasten. Und man könnte im Kehrsatz dann fragen, wie kann ein Pferd im Takt sein, wenn es eine Schulter viel mehr oder eine Diagonale ganz anders benutzt als die andere Seite? Wie kann ein Pferd losgelassen sein, wenn eine Seite zur Kontraktion neigt und die andere Seite sich von Natur aus leicht überdehnt? Man kriegt die gedehnte Seite sicher auch kurz, wobei das, selbst wenn ich das jetzt hier so vormache, sieht das schon anders aus. Ich habe eben auch meine Lieblingsseite. Aber die Dehnung auf der anderen Seite, die von Natur aus kurz ist, die macht ja uns die großen Probleme. Und ich glaube, dass mit seinen Abkau- und Biegeübungen Philipp Karl tatsächlich etwas geschaffen hat, wo ich immer nicht, ich sage, ich verstehe überhaupt nicht, dass die Reitweisen sich so streiten müssen, weil ich weiß, eine alte Reitschülerin von mir, viel älter als ich, aber die hat tatsächlich mal bei mir reiten gelernt, als ich wirklich so super jung war. Die hat mal gesagt, weißt du, Sibylle, die Reitweise, die du da jetzt benutzt, das ist das Beste, um ein Pferd zu korrigieren, was sie je gesehen, gehört hat. Gut, ich würde sagen, wenn es das Beste ist, um ein Pferd zu korrigieren, dann ist es vielleicht auch sehr, sehr gut, um das Pferd sowieso so zu reiten. Ich glaube, dass dieser Balancepunkt, das ist das, was mich richtig überzeugt hat, weil ich habe ja, als ich ihn kennenlernte, noch einen Schulstall mit 20 Schulpferden gehabt und ich kann mit reinem Gewissen sagen, vom Shetty über einen Kaltblüter bis zu 1,80 Warmblut, die Pferde waren echt gut im Schuss. Also ich habe ja alles, was ich bei ihm in den Kursen gelernt habe, habe ich auf meine ganzen verschiedenen Pferde, die Tinker, Haflinger, was man so im Schulbetrieb hat, Schwarzwälder, Warmblüter verschiedenster Art, alles übertragen. Und das hat mich wirklich fasziniert. Ne? Und da, ich glaube, von dieser Faszination gebe ich immer viel weiter. Und ich fürchte mich eben auch nicht mehr vor Isländern oder Friesen oder so, weil ich noch mal einen offenen Blick dafür bekommen habe, das Pferd zu betrachten und zu sagen, so, horizontal, ist er in der Lage, in jeder Zeit seine Kopf-Hals-Position zu ändern im Sinne von Genick ist höchster Punkt, leichte Dehnung oder was passiert, wenn man Zügel auf den Hals gibt, hingegebener Zügel, was macht er dann? Das ist das eine, was ich eben beobachte und worauf ich dann eingehe in meiner Arbeit. Und das andere ist eben, Philipp hat mal so einen lustigen Satz zu mir gesagt, wenn du Zeit hast, mir zu sagen, guck mal, Philipp, der biegt sich gar nicht nach links. Ja, dann hättest du in der Zeit, wo du das gesagt hast, doch was tun können, um zu helfen, sich nach links zu biegen. Und der Satz, der lässt mich nicht los, das müssen meine Reitschüler auch immer hören, weil da ist ganz viel Wahres dran. Ne? Das heißt, wir haben Möglichkeiten. Ich weiß zum Beispiel beim Müseler, das ist so ein deutscher Klassiker aus den 30er Jahren letzten Jahrhunderts, da gibt es noch Abbiegen und Abbrechen. Und das, was damals in Deutschland das blöde Wort Abbrechen ist, das ist nichts anderes als das, was die Légèreté heutzutage macht. Wobei ich nicht unbedingt, sagen wir mal so, solange Pferd und Reiter total gut miteinander können und die kommen in den Kurs und sagen, du kannst mal gucken, die Traversale in die eine Richtung geht nicht so gut oder hilfst du mir so ein bisschen Richtung Ampir vieren oder wenn es ein anderes Niveau ist. Du guck mal, links habe ich überhaupt keine Probleme abzuwenden, aber rechts ist immer so schwierig oder sowas. Dann komme ich ganz oft an verschiedene Punkte, die ich dann gelernt habe, eben entweder in den vielen Kursen, die ich in der Schule der Légèreté geritten bin, oder aber auch, die ich mir abgeguckt habe von wer weiß wem. Ne? Da gibt es tatsächlich dann auch noch mal den einen oder anderen Westernreiter oder eben auch tatsächlich gerade aus den 70er Jahren noch Sportreiter, die mich wirklich fasziniert haben. Und damals war es noch so, ich bin zum Beispiel mal eine Woche lang morgens um 7 aufgestanden, nur um Rainer Klimke mit Biotopreiten zu sehen. Weil, da, weißt du, das prägt mich heute noch, weil das war ein Erlebnis. Ne? Und also ich sag ganz ehrlich, 5 Tage lang, jeden Morgen eine Stunde diesen Mann bei dem Training beobachtet, da gab es nicht eine ruppige Szene, ein Sporenstich oder im Maul ziehen oder was, gar nichts. Das, vom Zugucken her war das alles in Ruhe. Und das versuche ich halt irgendwie zu übertragen. Das heißt, ich weiß, dass die Pferde teilweise müde und kaputt sind, wenn die bei mir eine Stunde Unterricht hatten. Aber was es mir tatsächlich wohl gelingt, ist, dass sie nicht gestresst sind. Überhaupt nicht. Die sind dann ganz cool und fällen in die Äuglein zu und sagen, oh Gott, das war jetzt aber anstrengend. Aber nicht im Sinne von, oh, da will ich nicht wieder hin oder so.
Das Thema des Kurses und auch des Podcasts soll ja sein, wie ich mein Pferd und mich selbst auch aus der Schiefe bringe und wieder in Balance komme. Was sind denn eigentlich die Hauptgründe, warum man aus der Balance kommt?
Ja, ich stelle ja immer gerne die Frage, wer ist schief? Dann melden sich alle und wer möchte das weghaben, melden sich auch alle. Und dann sage ich, also ihr seid da allein, ne? Also ich nicht. Ich bin dankbar für meine körpereigene Schiefe. Der Mensch braucht wie jedes Fluchttier und jedes Raubtier ein Standbein und ein Spielbein. Wir brauchen das eine Bein, was uns mehr stabilisiert und das andere, was mehr Bewegung in uns reinbringt. Unsere Gehirnhälften müssen unterschiedlich sein, sonst wären wir hochgradig geistig behindert. Und da spätestens bin ich raus. Ich möchte so bleiben, wie ich bin. Meine Gehirnhälften sind offensichtlich noch unterschiedlich. Ich habe eine Händigkeit, da stehe ich auch zu. Keiner sagt, ich will nicht mehr händig sein. Beidhändigkeit ist ja auch kein Ziel von uns. Ne? Aber wir sind händig, wir haben unser Gehirn, wir sind alle Gefühlsmenschen oder Abstraktdenkender eher. Tja, und dann geht es um unsere Seitigkeit und dann sagen wir plötzlich, ja, das ist doof. Und ich sage immer aus scherzhaft, eigentlich ist es gar nicht doof, es ist toll. Nur wir haben uns einen Sport ausgesucht, wo die eine Banane die andere Banane reitet. Das heißt, wir haben unten schief und oben schief. Und wenn die beiden in die gleiche Richtung schief sind, dann ist tatsächlich sowas Einfaches wie Abwenden Thema, bis hin dann zu den Seitengängen, zum Angaloppieren, bis hin Pirouette oder sonst was. Alles, was in die Richtung ist, da sagen dann beide auf ihre Art, das Pferd sagt, oh, ich kriege das Gewicht nicht auf die andere Schulter. Und der Reiter sagt, macht nichts, ich kriege mein Gewicht auch nicht auf die innere Pobacke. Also so, und ich sage immer, wir können uns doch mal verzeihen, dass es so ist. Und wir im Frieden schließen mit dem Thema und sagen, okay, was heißt das? Ich kann jetzt für mich reden. Ich rutsche nach rechts. Meine linke Hand will immer vorm Bauch sein, während meine rechte ganz normal geradeaus ist. Also leichter Knick in der linken Taille, rutsche ich nach rechts, der Kopf guckt ein bisschen links runter, die linke Hand will vorm Bauch ein bisschen, die rechte nicht. So, das ist meine Schiefe. Was heißt das für mich? Die Verantwortung liegt bei mir. Ich steige auf, setze mich auf meinen Hintern und sage, oh, welche Pobacke fühle ich mehr? Ja klar, wieder die linke. Ich sitze wieder nur links, weil rechts irgendwo da weggerutscht ist. Also aufstehen, rüber und wieder hinsetzen. Wenn ich gefühlt, wie ich nenne das immer Reiten wie Quasimodo, weil das fühlt sich so falsch an, aber ich weiß, dass es richtig ist. Wenn ich gefühlt wie Quasimodo hänge, und denke so, jetzt falle ich links gleich runter. Dann kommt eine 10-Jährige in die Halle und sagt, du Sibylle, du rutschst ein bisschen nach rechts. Was? Also mit anderen Worten, das ist unser Job. Wir steigen aufs Pferd, wir kontrollieren uns und wir misstrauen unserem Gehirn, wenn unser Gehirn sagt, das ist jetzt bestimmt die Mitte. Wir brauchen jemanden, der von außen mal guckt und sagt, nee, du musst noch ein Stück, nee, du musst noch ein Stück. Jetzt ist es die Mitte. Dann schreit unser Gehirn, das kann nicht sein, das ist falsch, ich falle gleich links runter, Sibylle, du spinnst. Und dann sage ich so, jetzt hältst mal die Klappe, so wird geritten. Pferd sagt, ey geil, endlich sitzt du mal schön. Und dann muss ich machen, das müssen allerdings 80-90% der anderen Reiter dann auch, ich muss dann meine Hand zwingen, dass sie in der Linie, also in der Achse, in der Ebene der Schulter bleibt und nicht heimlich wieder gen Bauchnabel wandert. So, das ist das eine. Dann trabe ich an, dann trabe ich leicht. Erste Frage ist, Füße habt ihr gleich in Kontakt? Rechts sagt, nö, ich trage dich zu drei Viertel und hat auch gleich die Ausrede. Du hattest einen Unfall, das linke Bein ist kaputt, wir haben eine Ausrede. Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Dann sage ich, okay, wie viel Gewicht kriege ich auf mein linkes Bein, ohne dass es schmerzt? Und das Ergebnis kann sein, dass ich sage, okay, dann kann ich heute nicht leicht traben. Weil ich kann doch nicht einfach nur auf dem rechten Bein leicht traben, weil ich vor 40 Jahren mal Motorrad gefahren bin. Also mit anderen Worten, diese Selbstkontrolle, das ist jetzt schon der Tipp an alle unsere Zuhörer, setzt euch hin, prüft eure Pobacken, lasst euch von außen kontrollieren oder stellt euch ein Handy so hin, dass ihr einmal mit dem Po zum Handy gucken könnt sozusagen und setzt euch wirklich dahin, wo ihr denkt, das kann nicht mehr die Mitte sein. Pferd wird sich freuen. Das müsst ihr bei jedem Schritt korrigieren, vielleicht beim Trab auch nochmal nachspüren. Galopp ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Bei Galopp ist dann die Frage, können die Beine beide nach unten oder ziehe ich doch eben heimlich das innere Knie hoch? Und die nächste Frage ist, Bügel habt ihr gleich in Kontakt? Das ist eine Frage, die man beim Leichttraben stellen kann oder eben auch beim Galopp.
Jetzt hast du ganz viele Übungen eigentlich indirekt genannt, die man auf dem Pferd machen kann. Du fängst aber, glaube ich, mit der Matte auch gerne an, dass man abseits vom Pferd Übungen macht. Kannst du da was vielleicht uns Tipps mitgeben?
Es gibt zum Beispiel in der Neuroathletik, es gibt ja auch dieses Neuroriding, das ist eine Ausbildung, die ich auch gemacht habe. Ich würde mich jetzt nicht als Spezialist bezeichnen, aber ich habe die Ausbildung gemacht und da gibt es sehr interessante Übungen, die zum Beispiel die Balance des Reiters testen können. Ich versuche es zu beschreiben. Es gibt zwei Übungen, die mir sehr gefallen. Das eine ist, man tut die Füße ganz dicht nebeneinander, also dass man wirklich ganz richtig Fuß an Fuß steht und dann streckt man die Arme nach vorne, die Finger auch. Und dann macht man aus den beiden Zeigefingern so eine Pistole. Und dann dreht man sich mal nach links und nach rechts. Einfach nur erstmal gucken, wie weit kann ich mich drehen. Das ist eine Übung, die hört sich jetzt nicht sehr schwer an. Und jetzt kommt's. Jetzt stellt ihr die Füße mal direkt hintereinander. Ich sage jetzt mal, der rechte Fuß steht und der linke direkt davor. Guckt nochmal auf den Boden, die sollen beide gerade hintereinander sein. Nicht so kreuz und quer, sondern gerade. Macht mal die gleiche Übung. In der Regel nimmt das Gehirn sich seine Lieblingsseite zuerst und ich würde sagen, ja, Sibylle, fühlt sich genauso an wie Füße nebeneinander. Ja, und dann wechselt die Füße. Und dann merkt ihr plötzlich, meine Balance ist tatsächlich auf der anderen Seite, einen Seite ganz anders als auf der anderen. Und dann wäre es zum Beispiel das ist die eine Übung. Die zweite Übung, die ist sehr ähnlich, das ist, wir stellen wieder die Füße und zwar diesmal so hin, als würden wir gerade einen Schritt machen. Und dann machen wir Folgendes, wir ziehen von dem vorderen Fuß die Fußspitze hoch und von dem hinteren den Absatz. Das heißt, das ist ein Moment, den wir in jedem einzelnen Schritt machen. Wir wollen, als wäre das ein Standbild unseres Gehbildes, wisst ihr? Mhm. Ne? Also hinten ist die Absatz schon in der Höhe, wir stehen sozusagen auf der Fußspitze und vorne ist die Fußspitze in der Höhe und wir stehen auf dem Absatz. Schön wieder eine Linie einmachen, einfach mal so stehen. Und ich habe gerade jetzt am Wochenende in meiner Sibylle Wiemer Akademie eine Prüfung abgenommen mit einer Physiotherapeutin und die hatte das als Testbewegung. Und wisst ihr, was mich echt fasziniert hat, ist, Die hat nochmal mit anderen Worten etwas erklärt, was ich auch immer sage, aber eben manchmal muss man einfach auch mal andere Worte hören. Die sagt, ohne Mobilisation gibt es keine Stabilität. In dem Moment, wo ich mir versuche, stabil zu sein, sitz gerade, halt die Hände still, halt die Beine still, mach dies, mach das, ich mach was fest, geht meine Stabilität total flöten. Ich kann aber über Mobilisation, Beweglichkeit am Ende total stabil werden. Und das heißt, ich kann zum Beispiel auf der Matte Übungen machen. YouTube ist voll. Mein YouTube-Kanal bin ich auch am Füttern brav, weil ich eben auch viel gefragt werde oder für die Zeitungsartikel begleitend ein paar Übungen da reingestellt habe. Die Knie nach rechts und links fallen. Also ich lege mich auf den Rücken, mache die Arme wie gekreuzigt, lass die Knie nach rechts und fallen, nach rechts und links fallen. Oder ich gehe in Vierfüßlerstand und ich nenne die Übung der pinkelnde Hund und bewege ein Bein in alle Richtungen. Mach solche Mobilisationsübungen, vergleiche dann wieder diese beiden Übungen, die ich eben hatte. Also entweder diese Pistole, wie ich die nenne, oder diesen am Ortsteher. Und erstaunlicherweise stehe ich plötzlich stabiler. Und das ist genau das, was diese Kollegin so eindrucksvoll mit einem Satz zusammengefasst hat. Es gibt auf dem Pferd keine Stabilität, wenn der Mensch nicht mobil ist. Das ist toll. Und dann erklärt es mir dann auch, warum, wenn ich jetzt an mein Buch denke, Lektion der Reitstunde, da sind ja viele, viele Mobilisationsübungen. Ne? Ich bin da ein bisschen geprägt durch einen Satz wieder. Ich liebe ja Zitate. Ich bin so ein Zitatmensch. Ein der Amerikaner, Buck Brenneman, hat gesagt, Reiten ist toll oder Reiten ist funktioniert in dem Moment, wo du zu jedem Moment deines Reitens die Kopf-Hals-Position, die Vorhand oder die Hinterhand deines Pferdes beeinflussen kannst. Das heißt, ich reite ein Stück geradeaus und sage, oh, das Pferd ist in den Schultern schief, ne? Also nicht in Balance. Kann die Schulter dahin tun, dass es in Balance kommt. Oh, das Pferd braucht ein bisschen mehr Dehnung der Oberlinie. Ich kann sagen, geh frei in die Dehnung nach vorne unten oder ich gehe in Aufrichtung und daraus in die Dehnung, was auch immer. Also, oder eben, dass ich sage, so, was weiß ich, ich möchte übertreten auf den Zirkel, ich brauche ein bisschen Aktivität in der Hinterhand. Also ich möchte die Hinterhand, die Vorhand oder den Kopfhals jederzeit beeinflussen können. Und da gibt es eine Fülle an Mobilisationsübungen, klar in der Legerté oder eben aber auch so ein bisschen in anderen Reitweisen, wo am Ende man ein tatsächlich gefühlt relativ stabiles Pferd auf allen vier Füßen hat. Ne? Mhm. Also ich weiß zum Beispiel, ich werde sehr oft gefragt, wo die hohle Seite meiner Stute ist. Viele Menschen kennen die ja von der Messe her, so eine schicke Rappstute. Und ich muss tatsächlich immer nachdenken. Also wenn ich drauf sitze, merke ich es dann wieder. Aber ich muss immer nachdenken. Es ist nicht so präsent wie aber zum Beispiel bei meinem Kaltblüter mit seinen riesen Muskelmassen auf diesem kleinen, dicken Körper. Da ist es mir präsenter. Aber das finde ich schon gut. Das lasse ich auch so stehen. Ist ja unterschiedlich. Ne?
Also was ich da mitnehme, man muss einmal sich selbst mobilisieren. Das sollte man wahrscheinlich vor dem Aufsteigen auch schon machen. Du sagst immer, dieser Hüpfer durch die Bahn oder ja, also genau. Jedenfalls, dass man ein bisschen, dass man sich wirklich aufwärmt und selber dehnt. Und dann aber auch, bevor man wahrscheinlich wirklich höhere Lektionen macht, einfach nicht nur im Schritt dahin schlürfen, sondern eben auch das Pferd mobilisieren durch Biegung, Stellung etc., Zirkel oder wie machst du das Mobilisieren?
Also ich sag mal so, wenn ich da jetzt so ein bisschen so Idealbild schaffe, dann würde ich antraben, wenn ich mein Pferd auf der rechten und linken Hand in Rechts- und in Linksbiegung in verschiedenen Kopfhöhen, also schon leicht am Zügel, so eine Gebrauchshaltung in Dehnung, zwischendurch auch nochmal Zügel aus, also richtig lang hingegeben, in Innen- und Außenbiegung plus den Seitengängen einmal durchgeritten bin. Und da bin ich so ein bisschen Uta Gref, finde ich da ganz interessant, die immer sagt, es geht ja nicht darum, dass wir in der Lösungsphase, ich sage jetzt mal was, drei Zirkel schulterhereinartig im Kreis übertreten lassen, sondern es geht, ich sage, komm mal her, Schulter, komm mal rein. Könntest du jetzt Schulter reingehen? Ja, super. Gut, dann mache ich wieder geradeaus. Dann sage ich so, könnte ich jetzt auch die Hinterhand nach außen verschieben? Ja, kann ich auch. Ja, super. So, kann ich das Ganze ein bisschen gedehnter, weil wir ja noch am Anfang der Stunde ist? Ja, kann ich auch. Super, wieder was anderes. Handwechsel. Da gibt es auch beim Kosmos Verlag, aber es gibt es nur noch als E-Book, das Buch Hufschlagfiguren. Da habe ich eine uralte Hufschlagfigur gefunden namens das Tummeln. Und das beschreibt im Grunde das, also das geht noch ein bisschen weiter, weil du darfst dann auch traben und galoppieren. Aber unsere Frage jetzt war, wie nutze ich diese 20 Minuten Schrittreiten? Klar, wenn ich im Unterricht bin, ist dann manchmal die Stunde schon fast zu Ende. Aber das muss ja nicht sein. Das kann man ja mit dem Reiter absprechen, ne? Dass man sagt, so, die
Vorher.
Pferde, die all diese Lektionen schon können, kann man einfach mal fragen. So, und auch stresslos. Ja, links fällt die Traversale gerade schwerer. Ja, dann ist es so. Ne? Erstmal nur wahrnehmen. Einfach genauso, guten Morgen, Pferd. Wie geht's dir denn heute? Oh, mein rechtes Hinterbein kommt nicht hinterher. Ja, gut, dann machen wir ein bisschen was, dass wir das mobilisieren. Und dann geht das auch. Und das Tolle ist, wenn du 20 Minuten mit all diesen gymnastischen Ideen, verschiedenen Kopfhaltspositionen, bisschen vorwärts, bisschen verschiedene Seitengänge abfragst, dann hast du im Grunde ein abgerittenes Pferd. Das Antraben hat dann eine Qualität, wo ich immer denke, toll, macht voll Spaß. Ja, ich hatte jetzt, ich komme aus dem Allgäu, da hatte ich eine Reitschülerin, die hatte so Probleme, die Schulter von der Wand wegzukriegen, ist ja auch ein schiefes Problem. Und dann habe ich gesagt, du, in meinem Buch habe ich eine Vorübung, du stehst auf dem Hufschlag und dann machst du im Grunde nur einen Schritt einer Hinterhandswendung. Also das Pferd soll mit dem Popo auf dem Hufschlag bleiben und die Vorhand, ich unterrichte auch viele oder habe viele Jahre Kinder unterrichtet, also verzeiht, wenn ich nicht Gruppe gesagt habe. Ich hole die Vorhand rein. Ich hole die Vorhand rein. Einen Schritt. Wenn ich gut bin, hole ich die Vorhand wieder raus. Dann achte ich darauf, dass das Pferd dabei nach links oder rechts gebogen ist, je nachdem, auf welcher Seite man ist. Und dass man das auch nicht ändert, um das Pferd rein oder raus zu bewegen. Du willst wirklich die Schulter bewegen.
Und das machen,
Das
ja.
Pferd hat sich so gequält. Julia, du wirst es nicht glauben. Das Pferd hat auf der einen Schulter gesagt, du, ich bin mit einem riesen Kaugummi an diese Bande geklebt. Ich kann nicht, ich kann nicht. Du, und plötzlich macht das Plipp. Das Pferd, ein kleiner Tinker witzigerweise, kommt rein, kommt raus, kaut wie blöd, richtet sich auf, geht plötzlich am Zügel und sagt, oh Gott, ich platze vor Stolz, wo ich auch so denke, ey, wieder so ein Beweis, dass Anlehnung eigentlich ein Geschenk der Pferde an uns sein könnte. Die trabt an und sagt nur, wow, was ist das? Und war völlig begeistert. Und dann sage ich, ja, die Übung selber, kann man sagen, war sehr mühselig, hat kaum funktioniert, war schwierig. So am Ende so ein kleiner Durchbruch, aber ich war auch nicht bereit, das noch 10-mal zu wiederholen. Und sie trabt an und das Pferd ist toll. Weißt du, deswegen bin ich jemand, der immer sagt, traut euch, das zu üben. Traut euch, so eine einzelne Sache vorzunehmen und zu sagen, so, ich möchte das auch hinkriegen. Ich möchte jederzeit die Schultern meines Pferdes besser beeinflussen können, damit er zum Beispiel leichter abwendet, angaloppiert oder traversalen geht oder was auch immer.
Jetzt habe ich, weil du das gerade angesprochen hast, du unterrichtest quasi alle Pferderassen und alle Niveaus, weil jetzt habe ich auch eine Freundin gefragt, oh, die Sibylle kommt, willst nicht mitmachen? Nein, ich habe kein passendes Pferd dazu. Ich bin noch nicht so weit. Wie würdest du denn sagen, sollte man sich auf deinen Kurs vorbereiten? Kannst du uns da ein paar Tipps geben?
Also, das ist mein voller Ernst, ist ein bisschen, jetzt hört sich ein bisschen lustig an, meine ich aber ernst. Solange das Pferd vier Füße hat, die es benutzen kann, also es sollte nicht lahm sein oder sowas, ne? Also solange das Pferd vier Beine hat, die es benutzen kann und der Reiter mindestens im Schritt geführt obendrauf sitzen kann, kann ich ihm auf jeden Fall ein schönes Wochenende bescheren. Das hört sich jetzt unheimlich niedrig an, aber ihr dürft immer nicht vergessen, ich habe vor sowas keine Angst. Ich komme so aus der Therapie und aus dem Gesundheitssport raus, dass wenn jemand zum Beispiel sagt, oh, ich hatte einen Unfall, ja, mein Pferd ist ja weitergeritten worden, aber ich weiß gar nicht, wie ich da wieder raufkomme. Ich traue mich höchstens geführt, selbst an der Longe habe ich Angst. Dann sage ich, ja, dann komm, wir helfen dir. Und ich kann dann zum Beispiel helfen, über Körperarbeit die Angst vielleicht auch ein bisschen in den Griff zu kriegen. Oder über eine Körperreise die Verbindung zwischen Mensch und Pferd einfach zu intensivieren. Mich hat auch mal jemand gefragt, ob ich bei der Verbesserung der Passage helfe. Da habe ich gesagt, das kann ich nicht. Und dann sagt sie, weißt du was, mal sag doch einfach alles, was du siehst und ich kümmere mich dann um den Rest. Weil ich hätte nicht mal sagen können, wie die überhaupt eine Passage reiten soll. Und ich habe ihr alles gesagt, was ich sehe. Ich habe gesagt, ist das richtig, dass die eine Hand jetzt dichter am Hals als die andere? Ist es richtig, dass du in dieser Phase nach vorne fällst oder zur Seite oder was auch immer? Das hat tatsächlich dann geholfen. Also mit anderen Worten, ich fürchte mich eigentlich vor gar nichts. Also weil ich bin auf der einen Seite ehrlich, wenn ich sage, ich weiß nicht so richtig. Ich hatte jetzt zum Beispiel einen Tennessee Walker im Unterricht, konnte ich zwar auch helfen, aber diese verschiedenen Walktypen, da war ich so ein bisschen am Ende. Aber für die Reiterin war es genug, das, was ich wusste, weil wir dann zum Beispiel über die Schiefe des Reiters sprechen mussten, weil das Pferd auf der einen Hand halt nur nach außen guckte. Und das ist ja, egal in welcher Gangart, nicht gewünscht. Ne? Mhm. Also ich bin da sehr offen und ich kann schöne Grüße an deine Freundin. Wie gesagt, solange sie im Schritt da drauf sitzen kann, geführt, das würde bedeuten, es ist mir auch egal, ob sie aus dem Rollstuhl oder aus Krücken oder auf ihren eigenen Füßen kommt. Ich habe auch Reitschüler, die nur ein Bein haben oder so. Ist mir alles okay. Alle herzlich willkommen. Wie gesagt, führbar sollte das Pferd sein. Auch da habe ich schon Grenzen erleben müssen, wo ich sagte, das geht jetzt nicht mehr, wenn das Pferd nach dem Führer tritt oder so. Das geht nicht. Und das Pferd sollte gesund sein. Und dann ist alles gut.
Okay. Und die beiden Schwerpunkte des Kurses werden ja sein Sitzschulung. Da bist du ja beeinflusst, glaube ich, auch von Eckart Meiners. Und Gymnastizierung. Da hast du ja, glaube ich, sogar, kann man sich einlesen, gymnastizierendes Reittraining, glaube auch im Kosmos Verlag erschienen. Hast du auch schon Übungen?
Ja, gibt es auch nur noch als E-Book, aber wenn dies neue, das ist ja eine Zusammenführung der ersten und dritten Buches, Lektionen der Reitstunde, da ist sozusagen alles drin und das Ganze mal auf den neuesten Stand der Dinge gebracht, weil die Reitbücher der letzten 10 Jahre haben sich sehr verändert. Ne? Also vor 10 Jahren waren die Bücher so bunt und so und jetzt ist alles so ein bisschen schicker und Trainingspläne und Ideen, wie kann man was gezielt angehen oder sowas. Ich habe ja nebenbei auch noch meinen eigenen Verlag. Meine Sitzschulungsbücher verlege ich ja selbst. Da bin ich jetzt bei, auch gerade die Neuauflage von der Sitzschulung zu schreiben. Das ist zurzeit gerade vergriffen. Aber es gibt schon sehr interessante Bücher im Moment auch auf dem Markt, weil der Sitz des Reiters doch in den letzten Jahren. Also vor 10 Jahren war ich gefühlt immer die Einzige, die gesagt hat, ja, vielleicht muss der Reiter sich auch mal aufwärmen, bevor er das Pferd aufwärmt. Also zumindest jetzt in Büchern, sage ich mal so, oder auf den Messen. Und jetzt gibt es sehr, sehr viel. Ne? Also Eckart hat mich sicher geprägt, ganz bestimmt. Ich meine, seit 1986, weiß gar nicht, wie viele Jahre das mittlerweile sind, bin ich ihm ja am Anfang wirklich wie so ein Stalker, wo der irgendwo einen Vortrag gehalten hat, bin ich hingefahren und ganz am Anfang, als er noch nicht so bekannt war, haben wir freitagsabends in der Uni Lüneburg immer mit ihm geturnt und Zirkeltrainings für Reiter entwickelt und was weiß ich. Das war sehr anstrengend. Das ist jetzt auch ein bisschen anders. Und durch ihn bin ich dann ja auch zu Franklin gekommen. Und Franklin, diese Kombination Franklin-Methode und Reiten, das ist dann bei mir jetzt der ganz große Durchbruch gewesen. Deswegen eben auch immer mal wieder die Bälle oder ich habe es dann deutlich erweitert mit den Schwämmen und mit den Bändern, mache ich sehr gerne, weil ich dann in Anführungsstrichen recht normalen Unterricht geben kann und das Material macht seinen Job, verbessert das Körpergefühl und leitet die Gedanken des Reiters dann so ein bisschen fokusartig dann eben auf das, was er da auch nochmal verändern sollte. Was weiß ich, hier klemmt ein Oberschenkel, da ist eine Hand komisch, irgendwas. Aber also im Moment gebe ich ja zum Beispiel sehr viel Handarbeits- und Bodenarbeitskurse, wo ich ganz froh drum bin, weil ich will auch nicht nur die Frau mit den Bällen sein. Also klar, da bin ich ein bisschen selber schuld, weil ich das ja auch ohne zu wissen losgetreten habe. Und ich bin tief davon überzeugt, wie toll das ist, mit Bällen, Bändern, Schwämmen oder was auch immer zu reiten. Und das Buch, was jetzt dazu, die Neuauflage ist fast doppelt so dick wie die erste. Also sprich, es wird entweder ein Hardcover-Buch oder zweibändig. Aber die ganze Gymnastizierung oder sowas hat ja wieder damit im Grunde nichts zu tun. Den Menschen zu gymnastizieren, dazu brauche ich Wissen über die Anatomie und Biomechanik des Menschen. Das Pferd zu gymnastizieren, ist das Pferd zu gymnastizieren. Und darüber lernen wir Reitlehrer ja viel, viel mehr als über uns selbst.
Also wenn man jetzt mal zum Abschluss das zusammenfasst, was kann man jetzt von dir erwarten? Also du hörst mir ein bisschen an, als wenn du praktisch an den Problemzonen des Pferdes und des Reiters arbeiten möchtest, ohne Zwang.
Ja, ich bin sehr ehrlich. Das ist, manche können damit nicht so gut umgehen. Nein, das ist selten. Aber ich bin sehr ehrlich und ja, und ich treffe schon manchmal so genau das. Aber in der Regel ist es ja so, dass ich das auflösen kann. Also, dass ich sage so, ich glaube, der ganze Knackpunkt ist nicht das oder das, so oberflächliche Diagnosen, sondern eben zum Beispiel jetzt beim Pferd, dass der eigentlich immer noch so leicht bananenartig läuft und dadurch eben einfach die Schultern und die Hinterbeine ganz ungleich belastet. Und wenn man dann, wie gesagt, so wie bei diesem Tinker, eine sehr intensive Stunde hat, die sicher auch, ich sage immer, manchmal müssen die Reiter durch ein sehr tiefes Tal gehen, um dann auf dem Berg zu stehen und zu sagen, wow, das ist ja gar nicht so schwer. Ja, aber der Punkt ist, wenn Pferd und Reiter es lernen müssen, dann ist es eben dann doch erst ein tiefes Tal. Es ist nicht immer nur alles gleich. Und ich freue mich über jeden Reitschüler, der so auch bemüht ist, hört sich immer so ein bisschen komisch an, aber der ja auch sagt, es darf auch mal kurz mühselig werden und es darf auch mal kurz anstrengend sein. Ne, nicht im Sinne von beide sind hinter Schweiß gebadet, sondern auch so, dass man da so diesen inneren Schweinehund mal zum Schweigen bringt und sich einmal fokussiert und sagt so, ich will das jetzt lernen. Und nein, nicht, was soll der Nachbar denken und nicht, ich lerne es nie mehr, so ganz negative Gedanken. Ne? Es ist ganz, ganz oft so, dass wenn ich bitte um die Vorstellungsrunde, dass die Leute fast alle nur von Problemen reden. Und manchmal ist es so problembelastet, wenn jemand sich vorstellt mit seinem Pferd, dass ich sage, wieso reizen überhaupt? Macht das noch Spaß? Und dann sind sie ganz erschrocken und sagen, ja, aber ich habe doch mein Pferd ganz lieb und ach, wir machen dies so gerne und das so gerne. Und dann sage ich, wir Menschen, wir müssen aufpassen, dass wir unsere Gedanken sortieren und vielleicht auch dieses ganze Fröhliche. Warum machen wir das? Wir geben 500 Euro im Monat aus, damit der Gaul überhaupt nur dasteht. Dann haben wir aber ihn ja auch schon gekauft und vielleicht den Hänger dazu und das Zugfahrzeug und was weiß ich, das ist ja ein riesen finanzieller Aufwand auch, weil wir ja so viel Freude, so viel Liebe für diese Tiere empfinden. Und ich finde, wir müssen das viel mehr in den Vordergrund schieben. Und dann können wir sagen, okay, und lernen möchte ich aber noch das oder das. Und dann brauchen wir für die gleiche Vorstellung kein Problem.
Dann freuen wir uns, Sibylle, auf den 10. bis 12. Mai. Und ja, und wir sehen uns ja dann bald wieder im Festschloss Schlosshof in Niederösterreich. Bis dann, ja, alles Gute dir und den Vierbeinern.
Dankeschön, Dankeschön, dass ihr mich eingeladen habt.
Und wenn euch diese Auf Trab-Folge gefallen hat, ja, dann würden meine Welchis und ich uns über eure Unterstützung unseres Podcast-Projektes freuen, indem ihr Auf Trab auf YouTube, Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl liked und am besten den Podcast auch gleich abonniert. So könnt ihr auch keine Folge mehr verpassen. Vor allem aber bleibt auf Trab bis zum nächsten Samstag. Ha 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 ha